Herr Ring, verzeihen Sie bitte, wenn ich Sie in Ihrer Arbeit unterbreche. Ich sehe, Sie machen hier kräftige rote und blaue Striche von einem Punkt zum anderen, Verbindungslinien gewissermaßen. Was hat es mit diesen Linien für eine Bewandtnis?
Nun, ich versuche das, worum es inhaltlich geht, zur Anschauung zu bringen, um ein Bild des Ganzen zu bekommen. Es handelt sich in dem Fall um sogenannte Aspekte. Das heißt, Aspekte sind eigentlich Winkel vom Mittelpunkt aus gesehen, also hier 90 Grad, ein sogenanntes Quadrat, 180 Grad Opposition, 120 Grad, ein sogenanntes Trigon und so weiter. In der Deutung nun sind ja diese Planetensymbole oder symbolisieren die Planetensymbole Kräfte im Menschen, und bei den Aspekten handelt es sich um Kräftebeziehungen, die unterschieden werden als harmonisch und dissonant. Dies bringe ich durch die beiden Farben zum Ausdruck.
Das ist zunächst alles, was der Astrologe einzutragen hat. Und das ist nicht einmal so kompliziert. Auf jeden Fall kein Hexen- oder Zauberwerk. Nun kommt der zweite, schwierigere Teil der Arbeit. Die Auswertung und Deutung dieses Horoskops und seiner Konstellationen.
Nach der Bewältigung dieser rechnerischen Arbeit stellen wir uns vollkommen um. Wir setzen uns etwa in die Lage eines Dirigenten, der seine Partitur vor sich hat. Wir müssen natürlich die Sprache dieser Partitur kennen, ja? Denken gar nicht an Sterne und dergleichen. Wir haben hier Symbole für Kräfte im Menschen. Wir bauen gewissermaßen diese Struktur des Menschen hier auf. Indem wir das Eintragen, Einzeichnen, kombinieren wir bereits etwa Sonne in Widder, Mond in Stier und so weiter. Und bauen dieses Zueinander, das Konstelliertsein der Kräfte vor unseren Augen auf. Und nun kommt das Wesentliche, nämlich die Besinnungspause.
Überlassen wir also Herrn Ring fürs Erste seinen Überlegungen und überlegen wir uns inzwischen, wo denn nun diese ganze Lehre, mit der Herr Ring heute arbeitet, eigentlich herkommt. Sicher haben schon in Urzeiten die Menschen am flimmernden Schauspiel des Sternhimmels herumgerätselt. In Babylonien, wo man die Wiege der Menschheit annimmt, gab es für die Begriffe Gott und Stern das gleiche Schriftzeichen, eben einen sonnenähnlichen Stern. In Ägypten sind schon alle Tierkreissymbole in der heutigen Form vorhanden. Hier Fische, Skorpion, Zwillinge und dazu noch die Zwölfhäusereinteilung. Die Griechen, vor allem Ptolemäus, brachten die überkommene Sterndeutung in das streng rationale System des geozentrischen Weltbildes. Dieses zwar aus mythischen Quellen gespeiste, aber rational durchdachte Weltbild, in dem Diesseits und Jenseits, Wissenschaft und Glauben eine Einheit waren, behielt auch in christlicher Zeit seine Gültigkeit bis ins späte Mittelalter. Man sah den Menschen eingefügt, eingespannt in ein Netz kosmischer Kraftlinien. Jeder einzelne Körperteil, jedes Organ war einem Sternbild und Tierkreiszeichen zugeordnet oder unterworfen. Medizin und Mystik, Himmelskunde, Astrologie und Alchemie fanden ihren wohl berühmtesten Gelehrten in Paracelsus. Wie in der Antike die Priester, so besaßen im Mittelalter die Astrologen großen Einfluss auf die Geschicke der Völker. Kaiser, Könige und Feldherren richteten sich nach ihrem Rat. Wohl das berühmteste Beispiel der historischen Astrologie ist das Horoskop, das Johannes Kepler dem kaiserlichen Feldherrn Albrecht von Wallenstein 1608 und 1624 gestellt hatte. Er lehnte Vorhersagen auf alle möglichen Einzelheiten, nach denen Wallenstein gefragt hatte, ab und beschäftigte sich mehr mit den Gefahren, die unter bestimmten Sternkonstellationen aus dem Charakter des Feldherrn entstehen könnten. So sagte er für März 1634 eine schwere Krise voraus, indem, dass er zu derselben Zeit jach und unbesonnen sein werde. Vom Tod ist direkt keine Rede, doch lässt er seine Vorhersagen, weil er keine Zeit mehr habe, mit dem März 1634 enden. Tatsächlich wurde Wallenstein dann am 25. Februar dieses Jahres ermordet. Heute sind die Astrologen allgemein der Ansicht, dass der Zeitpunkt des Todes nicht vorhergesagt werden kann. Dieses einstmals berühmte Bild Pilotis zeigt den Astrologen Seni an der Leiche Wallensteins. Fast könnte man sagen, mit dem Tode Wallensteins verblassten auch die Sterne und der Ruhm der Astrologie. War Kepler der Astrologie schon zweifelnd gegenübergetreten, er war mindestens ebenso sehr naturwissenschaftlicher Astronom wie sterngläubiger Philosoph, so brachten Leibniz und Newton vollends den Sieg des naturwissenschaftlichen Weltbilds.
Im Jahr 1638 erteilte Kardinal Richelieu, der damals allmächtige Kanzler Frankreichs, dem französischen Staatsastrologen Morin de Villefranche zwar noch den offiziellen Auftrag, sich bei der erwarteten Geburt des Thronfolgers bereitzuhalten, die Geburtszeit genauestens festzustellen und das Horoskop schnellstens zu errechnen. Der Thronfolger, der dann am 5. September 1638 das Licht der Welt erblickte, war der spätere Ludwig der 14., der Sonnenkönig. Er legte sich diesen Beinamen zu, weil in seinem Horoskop die Sonne an hervorragender Stelle stand. Das hinderte ihn aber keineswegs, 1682 als reifer Mann die Astrologie in ganz Frankreich zu verbieten. Einen ähnlichen Entschluss fasste der Deutsche Reichstag im Jahre 1699. Noch bis in das letzte Jahrzehnt hinein enthielten die Polizeigesetze vieler deutscher Länder den sogenannten Gaukeleiparagraphen. Zum Beispiel das Bayerische Polizeigesetz von 1871 lautet in § 54 wie folgt: Wer gegen Lohn oder zur Erreichung eines sonstigen Vorteils sich mit angeblichen Zaubereien oder Geisterbeschwörungen, mit Wahrsagen, Gartenschlagen, Schatzgraben oder anderen derartigen Gaukeleien abgibt, wird an Geld bis 150 Mark oder mit Haft bestraft.
Wir müssen uns nun mit etwas weniger Harmlosem als dem Bayerischen Polizeigesetz beschäftigen, mit der umstrittenen Rolle der Astrologie in der Politik der jüngsten Vergangenheit.
Der Einfluss der Astrologie auf die Politik ist meiner Ansicht nach heute gleich null. Im Dritten Reich wurden im Jahr 1940 nach dem Englandfluch von Rudolf Hess eine Fülle von Astrologen verhaftet. Mir selbst ist ein Astrologe bekannt, der jahrelang mit 40 anderen Astrologen zusammen in den Gebäulichkeiten des Luftfahrtministeriums festgehalten wurde und dort alle möglichen Horoskope errechnen musste, ohne dass er jemals erfahren hat, welchen Zweck man damit verfolgte. Offiziell übrigens war die Astrologie ja im Dritten Reich verboten.
Der Einfluss der Astrologie auf die politischen Ereignisse etwa in der Zeit der Hitler-Diktatur und des Krieges mag beschränkt gewesen sein, obwohl ja immer wieder behauptet wird, dass etwa der Chef der englischen Luftabwehr sich ausgiebig astrologischer Ratschläge bedient hat und obwohl sicherlich auch eine Reihe der Naziführer, so wie das tyrannische Figuren von alters her zu tun pflegen, auch seinen Leibastrologen gehabt haben wird. Das passt zu sehr ins Bild, als dass man es sich anders vorstellen könnte. Aber ich glaube, es liegt auf der anderen Seite, auf der Seite der Massenbasis, zwischen totalitären Tendenzen und der Astrologie doch eine tiefe und eine gefährliche Verwandtschaft vor. Und ich glaube, gerade darauf sollte man, um den Ernst der astrologischen Gefahr, wenn ich es so nennen soll, zu erkennen, doch einen gewissen Wert legen. Ich darf dabei an das Forschungsergebnis unserer amerikanischen Untersuchungen über die autoritätsgebundene Persönlichkeit erinnern, das darin besteht, dass Menschen mit starken Neigungen, sich einer blinden Autorität unterzuordnen, auch eine Neigung zu allem möglichen Aberglauben haben. Sehr charakteristisch dafür und für das ganze Klima der Astrologie war die Äußerung eines der Befragten dieser amerikanischen Untersuchung, die wörtlich lautete: Ich glaube an Astrologie, weil ich nicht an Gott glaubte. Und das entspricht nun in der Tat genau der irrationalistischen Führerideologie, der Ideologie, die vom Charisma, also von der gnadenhaften Erwähltheit des Führers gesprochen hat und die Menschen zum Gehorsam verhalten hat, ohne dass sie ihre eigenen Interessen dabei voll bewusst waren, natürlich mit dem sozialen Zweck, sie dazu zu bringen, unter Umständen Dinge zu tun, die ihren eigenen vernünftigen Interessen entgegengesetzt sind. Vor allem diese Überzeugung, dass man sich nach irgendwelchen blinden Gesetzen zu richten habe, ohne dass man auf die eigene Vernunft vertraut und versucht, das so schwer durchdringliche selber zu durchdringen. Das scheint mir ein Potenzial zu verstärken, die Möglichkeit zu verstärken, sich manipulieren zu lassen, das ich ohnehin für das Gefährlichste in der gegenwärtigen Zeit halte. Und darin eigentlich sehe ich das gefährliche Moment der Astrologie. Sonst würde ich sagen, man sollte darin wirklich liberal sein und diese Sekte, genau wie die der Jazzfans oder der Anhänger des Naturheilverfahrens oder irgendwelcher Panazeen dieses Stils, einfach ihren Vergnügungen überlassen.
Und so sehen diese Vergnügungen aus. Sensationell aufgemachte Schreckensmeldungen, sorgfältig auf die ehrliche Unruhe der Zeitgenossen abgestimmt. Obskure Prophezeiungen, elegant gemischt mit Skandalgeschichten, die gerade en vogue sind. Die Kessler-Zwillinge neben der Weltgefahr. Selbstverständlich haben auch Prinzessin Margaret und Peter Townsend etwas mit den Sternen zu tun. Die unvermeidliche Soraya und sogar König Hussein hat ein Horoskop. Auf den Innenseiten dann Ratschläge für den Hausgebrauch.
Nun könnte man natürlich über derartige Publikationen mit einem Achselzucken hinweggehen, aber solche astrologischen Praktiken sind im Allgemeinen viel weiter verbreitet, als man gemeinhin annimmt. Herr Professor Adorno, Sie haben sich einmal die Mühe gemacht, die Horoskopspalten einer Wochenzeitschrift einer systematischen Analyse zu unterziehen. Was war die Basis Ihrer Arbeit?
Ja, also es hat sich nicht um eine Wochenzeitschrift gehandelt, sondern es hat sich um eine Tageszeitung gehandelt, und zwar eine sehr große und sehr weit verbreitete amerikanische Tageszeitung, die Los Angeles Times. Das ist an sich eine gemäßigt konservative, seriöse Zeitung, und die bringt jeden Tag oder brachte jeden Tag, ich weiß nicht, ob das jetzt noch der Fall ist, eine Horoskopspalte, die von einem Bekannten, vor allem in der Filmkolonie von Los Angeles sehr bekannten Astrologen namens Carol Reiter stammt. Und ich habe das Material dieser Spalte vom November 1952 bis Februar 1953 bis ins Einzelne analysiert und die Ergebnisse in einer großen Abhandlung dargestellt, die in englischer Sprache erschienen ist unter dem Titel The Stars Down to Earth.
Und was hat Ihre Analyse nun ergeben?
Dabei ist nun zunächst daran zu erinnern, dass diese astrologischen Zeitungsspalten in Amerika, das sind, was man vielleicht als sekundären Aberglauben bezeichnen kann. Es handelt sich hier gar nicht mehr also um unmittelbaren Glauben an irgendwelche astrologischen Dinge, sondern darum, dass in einer organisierten und rationalisierten Weise an den Aberglauben angeknüpft und auf einer Art von Massenbasis dieser Aberglaube befriedigt wird, wobei die Menschen in einer bestimmten Weise durch diese astrologische Spalte gelenkt werden, dass sie also noch in verstärktem Maß unter jene Kontrolle des Denkens und Verhaltens fallen, die heute im Zeitalter des gesteuerten, auch geistigen Konsums sowieso in der ganzen Welt und gar nicht nur in den totalitären Despotien sich auszubreiten scheint.
Und wie ist eine solche Beeinflussung überhaupt möglich? Welche Mittel können da angewendet werden?
Ja, ich glaube, man kann sich das sehr gut vorstellen, wenn man zunächst einmal daran denkt, dass heute die sozialen Prozesse, die sich abspielen, den Menschen so weit entfremdet sind und ihnen gegenüber eine so überwältigende Übermacht haben, dass sehr viele naive Menschen nicht entfernt mehr fähig sind, überhaupt sich zurechtzufinden und dass sie deshalb also nach einer Art von rotem oder grünem Licht für das, was sie zu denken und zu tun haben, besonders begierig sind. Dieses Moment hat ja auch in der totalitären Propaganda eine große Rolle gespielt, wo die Antwort, die Juden sind an allem schuld, für die Menschen aller erdenklichen Probleme schlagartig, wie man so schön sagt, gelöst haben. Und ganz analog funktioniert das nun, wenn gesagt wird, du darfst heute das tun und darfst heute jenes tun, je nachdem, wie die Sterne gerade sind. Und ich möchte sagen, die Leute, die solche Spalten schreiben, die darf man sich alles eher denn als dumm vorstellen, dass die wissen zwar, haben zwar wahrscheinlich nicht gerade ihre Inspirationen von den Sternen empfangen, aber sie sind äußerst gewiegte, praktische Psychologen, Marktpsychologen, könnte man beinahe sagen, die Verhaltensweisen derer, die ihnen ausgeliefert sind, sehr genau kalkulieren und die in dem, was sie sagen, sich sehr genau nach deren Wünschen und Bedürfnissen richten, um sie sowohl bei der Stange zu halten, also dazu zu bringen, zunächst einmal dieses Zeug zu konsumieren, wie auch um sie eben in jener autoritären Richtung zu dirigieren, die ich angedeutet habe.
Und werden in den Horoskopspalten der Zeitungen konkrete Ratschläge gegeben?
Das Wichtigste dabei ist das, was man in der Psychologie Narzissmus und in der einfachen Sprache Eitelkeit nennt. Also es wird zunächst einmal der Eitelkeit auf die Weise geschmeichelt, dass man diesen Leuten sagt, am Vormittag, da also etwa, entfalte nun alle deine beträchtlichen Geisteskräfte, verlasse dich auf deine bedeutenden Intuitionen oder benutze ohne Hemmungen deinen scharfen Verstand. Und durch derartige, zunächst etwas allgemeinen Wendungen werden die Menschen so positiv berührt, dass sie das etwas vage dieser Allgemeinheit gar nicht recht merken. Dann ein weiteres Moment ist, dass diese Astrologen natürlich von einer Reihe typischer Konflikte, die die Menschen haben, sehr wohl wissen. Also sie wissen zum Beispiel, dass zwischen der Familie und dem Individuum sehr häufig solche Konflikte sind. Das heißt also etwa, dass die Familie den angestrengten Geschäftsmann dauernd mit irgendwelchen Forderungen präsentiert, die er schwer erfüllen kann. Oder dass in den heutigen Hierarchien des Geschäftslebens Menschen unendlich von irgendwelchen Vorgesetzten abhängen. Und sehr schlau rechnen sie sich aus, dass bei den meisten Dingen zu jeder Zeit irgendein derartiger Konflikt statt hat. Und das wird dann so ausgedrückt, dass das an dem betreffenden Tag sehr wahrscheinlich klingt. Und der Rat, der dann gegeben wird, ist eigentlich fast immer der Klügere gibt nach. Also es wird eigentlich auf die irrationale Autorität der Sterne, um dem höhere Weihe zu verleihen, nur das verschoben, was die Autorität des realen Lebens, gegen das die Menschen sich nicht wehren können, ihnen sowieso zumutet, nämlich dass sie also, wenn der Chef schlechter Laune ist, ihm nicht widersprechen und sich besonders anstrengen sollen, oder dass sie, wenn ihre Frau an ihnen nörgelt, weil sie nicht genug Geld nach Hause gebracht haben oder sich darüber beklagt, dass er nicht mit ihr ins Kino geht, dass er dann also irgendwie um des lieben Friedens willen nachgibt. Das alles wird aber nun in so genaue zeitliche Formen gekleidet, dass es einen gewissen Anschein von Konkretheit und von Spezifikation gewinnt. Und da es ja sehr wahrscheinlich ist, dass diese Dinge an jedem Tag bei den meisten Menschen irgendwie eintreten, riskiert der Astrologe verhältnismäßig wenig dabei, sich zu blamieren und hat eine gute Chance, jedenfalls in sehr vielen Fällen, wirklich als ein weiser Mann zu erscheinen.
Herr Professor Adorno, lässt sich das, was